in der langen Nacht der Forschung hier im Templer Salon. Wir geben es in dieser Stunde nicht klein, wir reden über ganz große Fragen. Wir reden über Galilei, Darwin, Freud und Gott. Nicht in dieser Reihenfolge, aber in dieser Kombination. Wissen und Glaube in der theologischen Forschung, und wir haben dazu einen Lehrenden und Forschenden der Katholisch-Theologischen Privatuniversität hier in Linz engagiert, Professor Dr. Franz Gruber. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Professor Gruber ist Professor für Dogmatik und ökumenische Theologie hier in Linz. Er beschäftigt sich vor allem mit Grundlagenforschung zur Wissenschaftstheorie und zur Theologie, mit Sozialphilosophie, Theologie der Befreiung und auch mit der symboltheoretischen Erschließung religiöser Sprache. Diese Frage der Sprache wird uns ja auch beschäftigt bei unserem Thema. Und momentan gibt es zwei Lehrveranstaltungen von ihm. Eines zum Thema Credo, da geht es um Gott und Schöpfung, und eine Vorlesung zum Thema Gotteslehre. Galilei, Darwin, Freud und Gott, Wissen und Glaube in theologischer Forschung. Jetzt sind wir natürlich neugierig, was es da auf sich hat. Wir machen so wie auch bei den übrigen Einheiten. Es gibt jetzt 20 Minuten ungefähr ein Impulsreferat und anschließend haben Sie die Gelegenheit mitzudiskutieren. Ich sage, wir starten gleich.
Schön. Meine Damen und Herren, in 20 Minuten über so ein Thema zu reden, das kann nur einem Theologen einfallen. Das Scheitern ist vorprogrammiert. Dennoch, es gibt ja auch sozusagen in der Rhetorik die Meinung, was man nicht kurz sagen kann, kann man auch in Stunden nicht sagen. Vielleicht ist das der Grund, warum es immer noch Theologie gibt, sie forscht und fragt. Heute an diesem Abend möchte ich einen kleinen Einblick in das geben, was Theologie macht. Wir forschen ja nicht an den Dingen. Darum sagt man auch, dass die Theologie ja eine Wissenschaft ist, die zu verstehen versucht. Es ist eine hermeneutische Wissenschaft. Und diese Herausforderung der Naturwissenschaften in den letzten 400 Jahren hat die Theologie ganz gehörig Arbeit verschafft, die bis heute nicht aufhört. Ich möchte darüber heute einen kleinen Einblick geben, in 20 Minuten einen Ritt durch diese Problematik machen und ein paar so Fäden herausgreifen. Das ist bekannt, dass seit 400 Jahren das Verhältnis von Religion und Wissenschaft, von Glaube und Wissen neu geordnet wird, neu strukturiert wird. Die Grenzen von Glauben und Wissen haben sich ganz massiv verschoben. So verschoben, dass die Frage, ob überhaupt Glauben eine vernünftige, sinnvolle Angelegenheit ist, bezweifelt wird. Umgekehrt, dass religiöse Menschen bis heute orientierungslos und auch zum Teil fundamentalistisch nach wie vor an ihren Weltbildern festhalten. Galilei, Darwin und Freud stehen irgendwo für diese drei großen Forschungsuniversen, möchte ich sie nennen, die bis heute unser Wissen nach wie vor revolutionieren. Galilei ist derjenige gewesen mit Kopernikus, Kepler und so weiter, die gleichsam die astronomische Revolution in Gang gebracht haben, die physikalische Revolution. Darwin steht für die biologische Revolution und den ganzen Biowissenschaften, die seither entstanden sind. Er steht auch für den Begriff Evolution, ein Begriff, der gleichsam alle Wissenschaften relativ schnell erfasst hat und eine Theorie, die bis heute nicht widerlegt ist und so gut bestätigt ist wie einige physikalische Theorien. Und Freud schließlich steht vielleicht nicht unbedingt für eine Wissenschaft, wenn man die Psychoanalyse jetzt nicht von vornherein jetzt gleich als eine abgesicherte Wissenschaft betrachten will, aber er steht für einen anderen Forschungszweig, nämlich für die Frage, was ist der menschliche Geist, was ist unser Denken. Freud war natürlich als Naturwissenschaftler und als Arzt mehr an dem Unbewussten interessiert, aber die Hirnforschung heute ist der Ort, wo, glaube ich, einer der faszinierendsten und interessantesten Forschungsgebiete dasteht. Das heißt, diese drei Größen stehen praktisch auch für die Säulen heutiger Wissenschaft. Und es hat sich gezeigt, dass die Grenzen des Wissens immer weiter verschoben worden sind. Wir sind bei Gott nicht bei einem Ende des Wissens. Das, was man in der selbst in der Wissenschaft glaubt, in diesen 4 Jahrhunderten, musste immer wieder revidiert werden. Das heißt, Wissen und Glauben ist auch noch einmal ein Verhältnis innerhalb der Wissenschaften. Aber vor allem haben diese Wissenschaften unser Weltbild revolutioniert, im Vergleich zu dem traditionellen religiösen Weltbild, das vor Galilei, vor dem 17. Jahrhundert bestanden hat, war ein Weltbild, das aus Naturwissen und aus religiösem Wissen zusammengebastelt war und das bis dahin nicht in Frage gestellt war. Diese Wissenschaften haben eines gemacht, dass sie dieses religiöse Weltbild im Grunde gekippt haben und auch Gott, der für dieses religiöse Weltbild gerade gestanden ist, aus dem Feld des Wissens hinausgedrängt haben. Schon damals bei Galilei war die Frage, wie verhält sich jetzt Glaube und Wissen? Galilei, wie Sie wissen, hat ja diesen unseligen Konflikt erleiden müssen, wie wir heute wissen, mit dem paradoxen Verhältnis, dass er eigentlich tatsächlich nicht recht hatte, dass die Kirche in der Hinsicht von ihm zu Recht verlangt hätte, er müsse seine These oder seine Auffassung als Theorie, als Hypothese vertreten. Er hatte aber empirisch recht. Es hat sich herausgestellt, dass es tatsächlich so war mit und so ist mit dem heliozentrischen Weltbild. Aber er hat sich als gläubiger Katholik, der er war, die Frage gestellt, wie verhält sich jetzt das Glaubenswissen mit dem naturwissenschaftlichen Wissen? Und er hat eigentlich eine weise Antwort darauf gegeben, hätte die Theologie aufgegriffen, hätte man sich den ganzen Konflikt ersparen können. Nämlich er hat gesagt, die Bibel zeigt uns nicht, wie die Himmelskörper sich bewegen, sondern wie der Mensch in den Himmel kommt. Das ist natürlich eine bildhafte Sprache, eine symbolische Sprache, aber er hat damit zum Ausdruck gebracht, religiöses Wissen ist auf einer anderen Ebene angesiedelt als das empirische wissenschaftliche Wissen. Laplace, ein paar Jahrhunderte später, der berühmte französische Mathematiker, so heißt es in einer Anekdote, hat einmal dem Napoleon sein Weltbild dargelegt und Napoleon hat ihn gefragt, na und wo in Ihrem mechanistischen Weltbild ist jetzt Gott? Und Laplace hat ihm geantwortet, siehe, diese Arbeitshypothese brauche ich nicht mehr. Also spätestens im beginnenden 19. Jahrhundert ist das Bewusstsein der Wissenschaften so stark, dass sie mit der Hypothese Gott nicht mehr arbeiten müssen. Bis heute hat sich im Grunde die Religion von diesem Schock nicht erholt. Ich erinnere an diese Debatte vor 4 Jahren, die Kardinal Schönborn mit seinem kleinen Essay in den New York Times ausgelöst hat, mit der Debatte um den Kreationismus. Er steht sicher nicht für die Mehrheit in der westlichen Welt oder diese Debatte, aber sie zeigt, wie dieser Nerv noch immer angekratzt ist, gleichzeitig teilweise auch auf der anderen Seite sehr hysterische Reaktionen gekommen sind. Und diese andere Seite, wenn Sie Richard Dawkins zum Beispiel, einer der derzeitigen Bestseller-Autoren, einen neuen Kampf für den Atheismus macht, dann scheint man als Theologe auch ratlos vor solchen Vorgängen zu stehen, wie man so etwas wie auf der anderen Seite einen Atheismus gleichsam wieder in die Schlacht führen will, nachdem sich im 20. Jahrhundert doch die Wissenschaft so weit geeinigt hat, dass Gott eigentlich kein Thema der Wissenschaft ist, sondern höchstens ein Thema unseres Weltverständnisses, unseres Existenzverständnisses, aber nicht ein Thema der Wissenschaft. Aber es ist ein Faktum, Glaube und Wissen, diese Einheit ist zerbrochen und sie wird auch nicht mehr herstellbar sein. Aber wie können dann Religion und Wissenschaft miteinander weiter umgehen und auskommen? Denn Tatsache ist auch, dass der Mythos zerbrochen ist, dass wenn die Welt durch Wissenschaft durchdrängt wird, wenn die Menschen wissenschaftliches Wissen sich aneignen, dann ist die Frage des Endes der Religion nur mehr eine Frage der Zeit. Jetzt könnte man sagen, okay, vielleicht sind wir noch zu knapp dran, in 500 Jahren wird es zu weit sein. Andererseits zeigen sich alle Zeichen, dass die Menschen eher lernen, dass beides miteinander verbindbar ist. Und Theologie ist der Ort und das Geschäft, tatsächlich dieses Verhältnis von Wissen und Glauben auf die Reihe zu kriegen. Und das ist jetzt mein inhaltliches Thema Ihnen kurz darzustellen, was hat die theologische Forschung in diesem jahrhundertelangen Konflikt geleistet, sodass man heute sagen kann, dieser Konflikt ist eigentlich eine Sache der Vergangenheit. Er ist erledigt, er hat sich erledigt. Wie gesagt, die Theologie arbeitet nicht an empirischen Objekten, an Gegenständen, wie die Naturwissenschaften das machen, an Phänomenen der Natur, sondern am Sinnverstehen des Menschen. Insofern ist es eine Frage des Interpretierens von Wissen. Wie in den normalen Krisenreaktionen des Menschen reagiert auch die Wissenschaft und auch die Theologie ähnlich. Das erste ist immer leugnen, nicht wahrhaben wollen, was da kommt, dann bekämpfen, irgendwann einmal, viel zu spät, anerkennen und dann beginnt das Lernen und der Dialog und vielleicht sogar gemeinsame Zusammenarbeit. Diese von Kübler-Ross und anderen herausgestrichenen Phasen in der persönlichen Krisenerfahrung hat sich auch in den Wissenschaften abgespielt, in der Theologie im Besonderen. Was hat die Theologie in dieser Zeit gelernt? Sie musste eins lernen, was Galilei natürlich schon angedeutet hat, dass religiöse Texte, dass religiöse Aussagen keine Aussagen über unser Wissen, über unsere empirischen Zusammenhänge, wie die Welt organisiert ist, wie die Natur funktioniert, darstellt. Das ist ein Problem gewesen, das auseinanderzuhalten, denn die biblischen Texte, die religiösen Texte, kommen aus einer Welt, wo es keine Wissenschaften gegeben hat. Das heißt, sie sind durchtränkt mit Naturwissen, mit Beobachtungswissen, mit Sinnwissen, mit religiösem Wissen. Und diese Texte kommen auch daher, als wären sie wie Beobachtungswissen. Der Schöpfungsbericht aus der Bibel beschreibt, als würde er einen Vorgang beobachten, der so abgelaufen sein könnte. Tatsächlich ist aber so, dass religiöse Texte sich solcher Formen bedienen, um etwas ganz was anderes auszusagen, nämlich um den Menschen eine bestimmte Einstellung zur Wirklichkeit mitzuteilen. Das heißt, wenn die Religionen über viele Sachen in der Welt berichten, zielen sie nicht darauf, wahre Tatsachen zu schildern oder zu behaupten, sondern den Menschen in eine bestimmte Einstellung zur Wirklichkeit hinzuwenden. Die Schöpfungstexte wollen den Menschen natürlich deutlich machen, alles kommt von Gott und deshalb soll sich der Mensch im Umgang mit den Geschöpfen, mit den geschöpflichen Dingen, auf einen letzten Hintergrund beziehen. Das heißt, der Vordergrund, der erzählt wird, zielt eigentlich nur darauf, auf einen Hintergrund hinzuweisen, den Menschen einzuladen, in diesen Hintergrund einzutreten. Religiöse Aussagen artikulieren also existenzielle Einstellungen, nicht empirische Tatsachen. Damals, zu Zeiten Galileis, hat sich die katholische Kirche, auch aufgrund der Gegenreformation, in eine völlig verengte Sackgasse bewegt, nämlich insofern sie meinte, wenn die Bibel geoffenbartes Wort Gottes ist, dann muss alles, was in der Bibel drinnen steht, stimmen, weil es von Gott ist. Gott ist kein Lügner, also müssen diese Beobachtungstatsachen auch wahr sein. Also kann Galilei schlichtweg nicht recht haben. Diese Verengung hat zumindest die katholische Kirche, in der protestantischen Kirche ist es übrigens nicht viel besser gewesen, erst Mitte der 40er Jahre des 20. Jahrhunderts überwunden. Ein zweiter Aspekt, der hier noch hinzukommt, ist, dass wir dieses empirische Wissen, und das ist auch die Stärke der Naturwissenschaften, aus einer bestimmten Einstellung gewinnen. Man nennt das heute in der Wissenschaftstheorie die dritte Personperspektive. In der dritten Personperspektive könnte man sagen, es ist der Fall das. Man sagt nicht als Naturwissenschaftler, ich bin der Meinung, ich glaube, ich habe eine Idee, das. Sondern es ist der Fall das. Das heißt, die subjektive Position eines Wissenschaftlers interessiert für die Frage, was ist der Fall, überhaupt nicht, sondern es ist die Frage, wie komme ich auf dieses Wissen. Das heißt, die dritte Personperspektive hat auch mit Gefühlen, ästhetischen und sonstigen Wertungen im Prinzip nichts zu tun. Auch wenn diese Wertungen auch immer wieder drinnen sind, das ist keine Frage. Aber wenn man jetzt abstrakt betrachtet, würde man das so bezeichnen können. Das Sinnwissen, was die Welt bedeutet, wie wir leben, wie wir unser Leben verstehen, wie wir unsere gesamte Existenz in dieser Welt deuten. Das kommt aus der ersten Personperspektive, aus der kommunikativen Perspektive von Menschen, die miteinander kommunizieren. Hier treten die Wertungen auf, die Einstellungen. Das hat auch seinen Sinn, denn diese Einstellungen und Werte regulieren ja unser Zusammenleben. Und in dieser ersten Personperspektive ist auch immer diese dritte Personperspektive drinnen. Wir müssen ja wissen, wie die Welt geordnet ist, um entscheiden zu können, welche Werthaltungen sollen wir darauf Bezug nehmen und einnehmen. Das heißt also, es gibt so etwas wie ein Beobachtungswissen und ein teilnehmendes Wissen. Diese Unterscheidung ermöglicht, dass wir die Frage Gott und die Frage des Wissens auf die richtige Ebene kriegen. Gott ist nämlich kein Ereignis der dritten Personperspektive, sondern der ersten Personperspektive. Darum wird nie im Leben ein Forscher irgendwo auf etwas Göttliches stoßen, weil de facto die Frage nach diesem Göttlichen ausgeschlossen ist. Ein guter Naturwissenschaftler wird, wenn er etwas nicht erklären kann, dann nicht sagen, na, das könnte Gott jetzt sein. Gott ist eben keine Formel, er kann nicht auf Transzendenz sich beziehen. Er kann als Mensch sagen, für mich wäre hier eine Frage, aber hier verlässt er die dritte Personperspektive. Und schließlich ist das religiöse Wissen eben auch nicht eine Auskunft über das Wie der Welt und der Dinge, sondern über das Warum und das Wozu. Die Bibel gibt eben, wie Galilei zu Recht gesagt hat, keine Auskunft, wie die Welt funktioniert, wie sie organisiert ist, woher sie kommt, wie die ganzen Prozesse ablaufen, sondern warum die Wirklichkeit und wozu die Wirklichkeit existiert und sich so befindet. Freilich, in dieser Einstellung gibt es viele mögliche Antworten. Wir wissen, dass die Religionen unterschiedliche Antworten geben. Wir wissen, dass die Philosophie darauf unterschiedliche Antworten gibt. Es gibt also kein Beweisverfahren, zu sagen, die Welt ist geschaffen, sondern hier sind wir eben auf einer Glaubensebene. Jetzt könnte man fragen, ja, und wo bleibt Gott in deinem ganzen Prozess? Hat er überhaupt noch irgendwo eine Relevanz, eine Bedeutung? Ich habe schon angesprochen, wenn man Galilei, Darwin, Freud und Gott formuliert, dann müsste man sagen, tatsächlich Gott, Transzendenz, ist nicht erkennbar in dieser Forschungsperspektive, in der Beobachtungsperspektive der dritten Person. Dort gilt auch das, was man in den Wissenschaften den sogenannten methodischen Atheismus bezeichnet. Methodischer Atheismus heißt, dass ein Forscher nicht eine übernatürliche Ursache für natürliche Phänomene hernehmen darf. Insofern kann ein seriöser Forscher nur sagen, das kann ich jetzt nicht erklären, das weiß ich nicht, aber er kann jetzt nicht, so wie zum Beispiel Newton das noch gemacht hat, das sogenannte berühmte Dreikörperproblem, die gravitativen Einflüsse von drei Körpern würden notwendigerweise zu einem instabilen System führen, der dann meinte, eigentlich ist Gott der Garant dafür, dass der Kosmos nicht zusammenstürzt. Das heißt, hier könnte man sagen, Newton hat hier geschummelt, er hat die erste Personperspektive in die dritte hineingeprojiziert, damit da drinnen die Erklärung funktioniert. Da ist dann Laplace dahergekommen und war der Meinung, Laplace wusste vom Chaosprinzip noch nichts und von der Chaostheorie und war der Meinung, er braucht jetzt Gott nicht mehr als Lückenbüßer. Das ist auch die Falle des sogenannten Kreationisten, dieser amerikanischen Bewegung, die der Meinung ist, die Bibel hat doch recht, oder das Intelligent Design, die in den Lücken des Wissens dann irgendwo Gott hineinzaubern. Und das ist natürlich die gefährlichste Falle von Religion, die mehr oder weniger nur dazu führt, dass die Menschen dann sagen, na, jetzt haben wir es wieder gesehen und Gott war doch nicht drinnen, sondern es lässt sich auf natürliche Weise erklären. Wo ist dann Gott erkennbar? Ich würde sagen, die Folge der Naturwissenschaften führen zu einer sehr strengen Unterscheidung zwischen Glauben und Wissen. Ich gehe jetzt von einem wissenschaftlichen Begriff des Wissens aus, nicht von einem Alltagsbegriff des Wissens. In einem alltäglichen Begriff des Wissens haben wir viel Wissen, das nicht wissenschaftlich gesichert ist, braucht auch nicht sein. In diesem wäre auch zum Beispiel religiöses Wissen beheimatet. Aber wenn wir im strengen Sinn von Wissen reden, das gesichert ist, rede ich jetzt vom naturwissenschaftlichen Wissen. Wir können heute im naturwissenschaftlichen Sinn dieses Gotteswissen nicht erkennen. Darum kann die Naturwissenschaft weder für noch gegen Gott etwas sagen. Er kann auch nicht bewiesen werden. Das heißt, alle Gottesbeweise und alle Gegenbeweise, dass es ihn nicht gibt, ist eigentlich jenseits von Wissenschaft, sondern ist höchstens ein philosophischer, lustiger Disput. Aber er ist aus der ersten Personperspektive anerkennbar. Er kann als die letzte Wirklichkeit, aus der alles kommt, anerkannt werden. Das ist ein Freiheitsakt des Menschen. Keiner muss Gott sei Dank heute mehr an Gott glauben, aber er kann an Gott glauben. Wo kann man dann Gott erfahren, wenn man an Gott glauben kann? Ich würde schon sagen, in allen existenziellen Erfahrungen und Grundhaltungen dessen, was das Menschsein ausmacht. Zum Beispiel im Staunen. Ich nenne das Staunen als erstes nicht nur, weil es etwas ist, das uns Menschen eigentümlich ist und auch wo viele religiöse Erfahrungen angesiedelt sind, sondern weil gerade dieses Staunen heute in den Naturwissenschaften zurückgekehrt ist, wo Naturwissenschaftler fragen, die haben überhaupt keine Erklärung, warum das so ist. Ich nenne das Stichwort der sogenannten Naturkonstanten. Nur ein Beispiel hergenommen, das Verhältnis von der Masse des Elektrons zum Proton muss auf ein Milliardstel Bruchteil austariert sein, damit überhaupt ein stabiles Atom sich bilden kann. Warum dieses so austarierte Verhältnis existiert, wie es entstanden ist, lässt sich naturwissenschaftlich nicht erklären oder noch nicht erklären. Jedenfalls gibt es eine ganze Menge von solchen sogenannten Naturkonstanten, die wir nur faktisch feststellen können, die selbst Physiker wie den Stephen Hawking zu der Frage bringen, ja, vielleicht ist dahinter eine höhere Ordnung. Aber wie gesagt, hier verlässt der Wissenschaftler die dritte Personperspektive, weil Staunen etwas ist, was in der ersten Personperspektive stattfindet. Im Denken selbstverständlich. Ein Immanuel Kant wäre hier unter uns, würde heftig einklagen. Selbstverständlich ist Gott ein notwendiger Gedanke des Gehirns. Muss nicht der biblische, der jüdische oder der christliche oder der muslimische Gott sein, sondern Gott als ein letzter Gedanke. Woher kommt alles? Wohin geht alles? Dieser philosophische Gottesgedanke, sagt Kant, ist so etwas wie ein Postulat, weil unser Denken, unsere Vernunft darauf getrimmt ist, alles auf eine letzte Einheit zurückzuführen. Oder im Danken. Auch das Danken wäre wieder so ein Vorgang, der typisch menschlich ist, weil der Mensch das Lebewesen ist, das weiß, dass es ungeschützt ist, dass es vergänglich ist, dass es sein Leben verdankt. Die Gotteserfahrung ist immer mit der Erfahrung des Dankens, des Bittens oder des Hoffens in Beziehung gebracht wird und schlussendlich, auch philosophisch, mit der Freiheitserfahrung. Dass der Mensch frei ist oder sich als ein freies Wesen verstehen kann, ist immer mit dem Gottesgedanken, gerade in der jüdisch-christlichen Tradition, verbunden worden. Ich nenne nur das Stichwort Exodus, die Erfahrung der Befreiung von Menschen aus Unterdrückung. Das ist immer wieder mit dieser religiösen Thematik in Bezug gebracht worden. Gott ist also, wenn man so sagen will, und wenn man das anerkennt, der alles umgreifende Hintergrund, nicht die Lücke im Wissen und nicht der Vordergrund. Also wenn in diesem Bild von Vordergrund und Hintergrund wird vielleicht klar und verständlicher, wie wir dieses Verhältnis deuten können. Die Naturwissenschaften haben uns in einer ungeheuer faszinierenden Weise den Vordergrund deutlich gemacht. Wie die Natur, selbst das Menschsein, wie das alles abläuft. Und wir forschen nach wie vor in einer ungeheuren Lust und auch Manie vielleicht an diesem Vordergrund. Das ist der große Unterschied zu früheren Zeiten, wo es dieses wissenschaftliche Interesse am Vordergrund nicht gegeben hat. Da war der Hintergrund entscheidend. Diese Wissenschaften haben sozusagen den Vordergrund ausgeleuchtet. Glaube wäre so etwas wie diesen Vordergrund transparent zu machen auf den Hintergrund. Ob man das anerkennt auf einen Hintergrund, das ist in der Freiheitsentscheidung des Menschen gelegen. Er muss es nicht anerkennen. Viele sagen, nein, es gibt keinen Hintergrund. Es ist eine Einbildung, es ist eine Illusion. Gott ist vielleicht eine hilfreiche Illusion. Andere sind anderer Meinung. Aber wenn man diesen Gedanken spielt, dann würde das bedeuten, dass wir Vordergrund und Hintergrund in einer neuen Weise denken müssen. Dort, wo die Naturwissenschaftler den Vordergrund erfassen und sagen, aber warum existiert das Weltall? Warum denken wir? Wenn Sie wollen, dann können Sie damit mit der Philosophie oder mit der Theologie reden. Würden Sie der Meinung sein, genau darum geht es, dass wir hier auf diesem Vordergrund zu Grenzen des Wissensstoßens, die wir mit unseren Methoden nicht beantworten können. Die anderen, wie weit man dann diese Wissenschaften von Theologie und Philosophie als Wissenschaften bezeichnen will, das ist eine andere Frage, die ich hier nicht thematisieren will. Aber diese Wissenschaften würden sich verstehen als Instrumente, diese Verbindung aufrechtzuerhalten. Und auch für das Missverständnis zu sorgen oder für das Missverständnis aus dem Weg zu räumen, dass wir die Wirklichkeit Gottes, den Hintergrund, im Vordergrund festmachen und umgekehrt, dass man meint, weil man nur den Vordergrund erforschen kann, gäbe es keinen Hintergrund mehr. Und so ist mein Schluss, Plädoyer oder meine Antwort als Theologe nicht verwunderlich, wenn ich sage, Galilei, Darwin, Freud und Gott, Wissen und Glauben sollten unvermischt und ungetrennt miteinander kommunizieren. Unvermischt heißt, dass wir nicht Wissen, naturwissenschaftliches Wissen und religiöses Wissen ineinander schachteln dürfen und wechselseitig sozusagen erklären müssen. Darum ist es relativ ein Humbug zu meinen, wenn man entdeckt, dass man einen Ort des Gottdenkens im Hirn entdeckt hat. Na, was alles hat irgendwo einen lokalen Ort im Hirn, auch unser Denken über religiöse Sachen. Das würde einen Theologen überhaupt nicht aus der Bahn werfen. Aber gleichzeitig geht es darum, auch es ungetrennt, und das ist praktisch das religiöse Plädoyer, es ungetrennt Hand zu haben, weil Religion in die Kultur des Menschen gehört, weil der Mensch auch ein religiöses Wesen ist und weil aus der Religion für den Menschen Orientierungen, Werte kommen, die ja notwendig, meine ich, wenn es eine Religion ist, die von ihrer gefährlichen Dimension auch der Gewalt, der Beherrschung, der Unterwerfung, der Unterdrückung und so weiter gereinigt ist, also eine gereinigte Religion, dass sie einen wichtigen Dienst auch an den Menschen leistet. Ja, soweit einmal diese 20 Minuten über Gott und die Welt nachzudenken. Dankeschön.
Also nachdem sogar die Erschaffung der Welt 7 Tage oder 6 Tage, 7 Tage mit Pause gedauert hat, war das ja wirklich ein sehr beachtlicher Parcours, den du da uns jetzt gezeigt hast. Und ich denke, es wird da auch Fragen dazu geben. Und ich würde Sie gleich bitten drum, wir haben Mikros, bitte immer aufzuzeigen, damit wir die Mikros herumgeben, sonst können wir sie nicht gut verstehen. Bitte.
Ja, die Frage ist vielleicht ein bisschen provokant, aber sind Sie noch Katholik? Denn wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, gibt es ja nicht mehr sehr viel, was Sie glauben, was die katholische Kirche immer noch massiv vertritt. Beginnend von den Dogmen oder überhaupt die Geschichten im Alten Testament, im Neuen Testament, die Figuren, die Gott oder der Teufel, der persönlich auftritt, Maria als Jungfrau geboren, Jesus von einer Jungfrau geboren, von einem Engel gezeugt oder was weiß ich, wie das geht, Marienerscheinungen und so weiter, und das glauben Sie ja nicht, oder? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Also.
ja. Ich auch nicht übrigens, aber wie kommen Sie da überhaupt noch zurecht?
Zunächst muss man unterscheiden, was eine Religion und eine Religionsgemeinschaft ist und was Theologie ist. Theologie ist der Versuch, das, was eine Religionsgemeinschaft an Traditionen, an Überzeugungen, Sie reden von Dogmen, ich würde sozusagen an Grundprinzipien und so weiter, alles hat, ein Stück weit auch eine reflektierte Ordnung in das hineinzubringen. Was ich hier sagen würde, also von dem gehe ich aus, dass das unser Papst problemlos akzeptieren kann, weil das der Standard der Theologie heute ist. Das heißt nicht, dass alle Leute diesen Standard nachvollziehen. Es heißt auch nicht, dass aus diesem Denken heraus jetzt die ganzen Phänomene, die Sie angesprochen hatten, damit aus der Welt geschafft werden. Im Gegenteil, Es kann sogar ein ungeheurer Konflikt, eine Spannung entstehen zwischen Theologie und diesen Traditionen. Das ist auch der Fall. Das sehen wir auch. Insofern ist Theologietreiben ein nicht ungefährliches Unterfangen, weil man mit Interessen, mit Traditionen zu tun hat, die sich mit neuen Wissens- und Erfahrungen nicht sozusagen zusammengehen. Und Theologie ist der Versuch, die Dinge zu ordnen und zu reflektieren und zu sehen, wie das zusammengehört, wie man das verstehen kann. Insofern ist es eine Leistung der Theologie, so könnte man sagen, dass es sie wenigstens nach 400 Jahren, ich hoffe, es geht in der Zwischenzeit schneller, dass sie in 400 Jahren es geschafft hat, doch diese Unterscheidungen hereinzubringen. Insofern muss man sehr genau unterscheiden, was glauben die Leute, was predigen die Pfarrer, was ist also Verkündigungssprache und was ist theologische Meinung. Es ist sicher so, dass weder ein Kardinal Schönborn noch ein Papst Benedikt der Meinung sind, dass zum Beispiel die Schöpfungsberichte wortwörtliche Berichte wären. Wären es Päpste gewesen vor 150 Jahren, hätten sie das tatsächlich so gesagt. Das heißt, die Veränderung entsteht durch dieses Lernen in der Theologie, was aber nicht bedeutet, eben, dass eine Religion vollkommen durchtheologisiert ist. Ich würde auch davor warnen, der Versuch, Religion mit Theologie zu säubern, kann genauso etwas Totalitäres werden. Religion ist nämlich etwas, was nicht nur mit Rationalität zu tun hat, sondern mit Gefühl, mit Intuition, mit Traditionen, mit Spiritualitäten. Und gerade die katholische Kirche ist ein Ort Strom, wo alles Mögliche drinnen schwimmt. Da habe ich Marienverehrung drinnen, da habe ich dieses und jenes. Das heißt, wenn man Theologe ist, muss man ein Stück weit diese Weite haben, zu wissen, wir leben in einem Fluss, in dem leben die Strömungen des Religiösen und des Irrationalen. Und hier versucht man, Klarheit zu bringen, gerade auch gegenüber der Vernunft. Und das macht die katholische oder die christliche Religion insbesondere aus, dass sie seit Anfang ihrer Existenz sich den Luxus geleistet hat und auch sich der Gefahr ausgesetzt hat, sich mit der Philosophie damals gleichsam zusammenzusetzen und zu sagen, wir haben einen Wahrheitsanspruch. Diesen Wahrheitsanspruch wollen wir rational auch vertreten. Das heißt, wir wollen argumentieren, nicht nur mit Glaubensüberzeugung kommen, sondern argumentieren für das, was wir glauben, dass es gut und wahr ist. Und das bleibt immer, jederzeit ein Geschäft, das offen ist. Und solange ich in dieser Institution auch existieren kann und arbeiten kann, mache ich das. Aber wir wissen, dass es günstigere Zeiten für die Theologie gibt und ungünstigere Zeiten für die Theologie. Ich würde heute sagen, dass die Zeiten nicht günstig sind für die Theologie.
Stimmt der Eindruck, den man so jetzt auch bei deinen Ausführungen gewinnen konnte, dass die Theologie wissenschaftlich etwas in einem Rückzugsgefecht sich schon befindet, seit Auftauchen all dieser Wissenschaften, und dass man jetzt versuchen muss, auch eine Existenzberechtigung zu finden?
Das ist sicher auch ein Thema. Dort, wo sich Theologie als Wissenschaft behauptet hat, hat sie natürlich mit den Naturwissenschaften automatisch eine ständige Legitimationsnot. Die Frage ist letztlich, was hält man, was Wissenschaft ist? Und da sind wir in der Zwischenzeit wieder toleranter geworden, weil wir wissen, dass jede Zeit hat sozusagen ein Wissenschaftsparadigma. Und das hat sich in der Zwischenzeit auch sehr geändert. Als das positivistische Wissenschaftsparadigma mit Physik, Mathematik, den harten Wissenschaften geherrscht hat, hätte Theologie, Philosophie und so weiter überhaupt keine Chance gehabt. Heute wissen wir, dass wir mit einem einseitigen oder reduzierten Vernunftbegriff oder Verstandesbegriff eigentlich nicht weiterkommen. Da müssten wir den Großteil der Universitäten schließen, weil die Fakultäten kein Recht hätten zu existieren. Das heißt, von daher gesehen ist die Wissenschaftsdebatte eigentlich heute kein Thema, höchstens ein pragmatisches, wie viele Theologiestudierende gibt es nur, oder ein politisches. Warum soll eine Glaubensgemeinschaft eine Theologie in der staatlichen in den staatlichen Universitäten haben. Das ist ja nur in den mitteleuropäischen, Deutschland, Schweiz, Österreich, in unserer Universitätsordnung so. In allen anderen ist eigentlich Theologie überhaupt nicht in der Öffentlichkeit der Wissenschaften, sondern das sind Institute, wo die Leute für die kirchliche Bildung und Arbeit ausgebildet werden. Aber vom Selbstverständnis der Wissenschaften, das würde ich so sagen, vom Selbstverständnis der theologischen Wissenschaften, wenn man einen größeren Horizont heranzieht, nämlich zum Beispiel den des seit dem Mittelalter, würde man sagen, ja, die Theologie hatte mal gesagt, sie ist die Krone, die Königin der Wissenschaften. Diese Bilder können wir alle vergessen. Aber die Theologie war immer der Meinung, dass man von Gott nicht sinnvoll reden kann, wenn man die Welt nicht versteht. Thomas von Aquin war einer der Ersten, der gesagt hat, wenn wir die Dinge der Welt falsch verstehen, dann reden wir auch falsch über Gott. Und dieses Prinzip ist eigentlich etwas, wo die Theologie so eine Art Platzhalterin für die Wissenschaften ist. Natürlich braucht da die Theologie auch ihre Freiheit, das behaupten zu können. Und da steht die Theologie gerne zwischen den Stühlen, nämlich zwischen den Stühlen der Wissenschaften und des Lehramts oder der religiösen Interessen, der institutionellen Interessen, wo sie auch zermahlen werden kann.
Bitte, eine und zwei.
Ja, ich wollte wissen, warum eigentlich die katholische Kirche nicht den Gläubigen die Lehre so nahe bringt, wie sie jetzt so mit der Theologie, wie die Theologie das erklärt. Sie haben gesagt, vor 300 Jahren ist wirklich noch gelehrt worden, dass die Welt in 6 Tagen erschaffen worden ist. Aber wenn man die Heilige Messe besucht, dann hört man diese Geschichten, die Sie gesagt haben, die man anders verstehen soll, hört man nach wie vor. Und warum erklärt da der Priester, der ja ein Theologe ist, dann nicht diese Geschichten für die heutige Zeit, so dass wir uns da wirklich was drunter vorstellen können?
Nehmen wir die zweite Frage gleich dazu, bitte. Dann.
Weil Sie die Vernunft erwähnt haben, der Kant hat gesagt, die Vernunft muss man zur Seite legen, um glauben zu können. Das ist die erste Frage. Und die zweite, die Gehirnforschung stellt den freien Willen immer mehr in Frage. Wie geht die Theologie damit um?
Also zu Ihrer Frage, ja, Sie laufen da bei mir offene Türen ein. Ich halte das als einen katastrophalen Fehler des kirchlichen pastoralen Prozesses und Vorganges, dass man Religion zu stark auf diese existenziellen Ebenen vielleicht auch fokussiert und es nicht mehr mit dem Wissen unserer Welt in Verbindung bringt. Und Menschen, die durch unsere Schulsystem hindurchlaufen, in einer religiösen Tradition vielleicht aufgewachsen sind, können gar nicht anders, als irgendwann einmal an diesen Krach, den Galilei erlebt hat, auch in sich selbst zu erleben, wie geht denn das zusammen? Und da müsste dann eigentlich ein Lernfortschritt, ein Lernangebot gegeben werden, das seit Jahrzehnten völlig verabsäumt wird. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, das, was gepredigt wird, über das möchte ich keine Evaluation machen, denn das hält nicht stand. Und das ist auch ein Grund, warum wir in dieser Krise drinnen stecken, weil viele hier überfordert sind oder sich nicht die Mühe machen, an diese Fragen heranzugehen und sie für die Öffentlichkeit auch so erklärbar zu machen, dass man damit leben kann. Wir sind ja alle mit Märchen auch aufgewachsen. Unsere Generation, zumindest die hier sitzen, kommen noch aus der Welt, als man Märchen erzählte. Ja, wir haben als Erwachsene kein Problem, dass wir meinen, Hansel und Gretel haben ja nie existiert, also ist diese Geschichte sinnlos. Warum nicht? Weil wir wissen, dass wir aus dem naiven, buchstäblichen, wortwörtlichen Glauben dieser Geschichte herausgewachsen sind und wissen, dass ihr Sinn, ihre Aussage ganz auf einer anderen Ebene liegt, sodass wir als Erwachsene Märchen lesen können, ohne dieses Missverständnis zu machen. Genauso müsste ein Glaubender in der Kirche drinnen sitzen können und sagen können, ich höre hier sozusagen Poesie. Poesie von Menschen, die vor 2500 Jahren gelebt haben. Die haben sich das so manches zusammengedacht. Für die damalige Zeit war das modernste Wissen, das man hatte. Die Bibel hat damals das Wissen von den Babyloniern hergenommen, hat es umproduziert auf ihr eigenes Bedürfnis, auf ihre eigene Vorstellung. Und so ist der erste Schöpfungsbericht entstanden. Den produzieren wir noch immer weiter, aber genau da fängt es dann an. Wenn man nicht mehr erklärt, was diese Texte sollen, dann werden sie entweder sinnlos oder ärgerlich oder irgendwann sagt man, ich ziehe da aus. Und das ist ein Versäumnis, das ist die Aufgabe auch, die kann nur die Kircheninstitution selbst lösen. Und wenn wir nur so in eine Art psychologische Sprache hineingehen, dann löst das nichts. Das heißt, wir predigen zu viel und denken zu wenig. Und diese Spannung, die muss in irgendeiner Weise gelöst werden. Ich sehe nur leider momentan nicht unbedingt die Zeichen da in Richtung Fortschritt stehen, sondern eher die Gefahr, dass die Menschen, die sich in der Religion beheimaten, eher aus Angst vor der Welt getrieben sind, wieder in eine Art eindeutige, verschanzte Welt hineinzukommen, wo die Fundamentalismen eher wieder stärker werden und die Naivitäten eher zunehmen, als Aufklärung. Theologie wäre praktisch Aufklärung von Religion, ohne atheistisch oder nicht religiös zu werden. Jetzt komme ich zu Ihrer Frage, zu der Frage von Kant. Kant meinte natürlich den philosophischen Glauben, nicht den religiösen Glauben. Also wenn Kant hier den Glauben anspricht, dann meint er den philosophischen Glauben. Er musste sozusagen hier Platz machen. Was meinte Kant eigentlich? Ganz kurz könnte man sagen, Kant reflektiert da auf die Theorie, auf die Kritik der theoretischen Vernunft. Und er meint, Gottesdenken, das Denken von Gott, ist kein theoretisches Wissen mehr. Es ist ein postulatorisches Wissen. Das heißt also, dieses Postulat des Gottesgedankens, den können wir nicht mehr beweisen, sondern er ist nur mehr anzuerkennen. Und von daher hat Kant natürlich etwas Revolutionäres gemacht. Er hat deutlich gemacht, dass der Glaube nicht mehr in unserem Weltwissen verankert werden kann, sondern in unserer praktischen Vernunft. Und dadurch hat Kant auch keine Probleme gehabt, weiterhin ein Protestant zu sein und gleichzeitig deutlich zu machen, dass, wenn wir von Gott reden, wir kein Objekt der theoretischen Vernunft meinen. Das, was Sie, die zweite Frage war, der freie Wille. Das ist natürlich eine sehr, nicht nur eine theologisch, sondern auch philosophisch sehr umstrittene Position und Auseinandersetzung. Die Bestreitung des freien Willens ergibt sich ganz logisch, wenn ich aus der Beobachterperspektive auf die erste Personperspektive blicke. Wenn ein Hirnforscher sagt, die Idee, dass ich ein Ich bin, ein Subjekt bin, was mir immer und ständig bewusst ist, wenn ich dieses Gefühl aus der Beobachterperspektive, aus der dritten Personperspektive beobachte, was sehe ich dann? Dann sehe ich nur ein ganz komplexes Prozessieren meines Gehirns. Das heißt, im Grunde ist da nichts Fantastisches oder Magisches da, sondern wenn ich erkennen könnte, wie das Gehirn das macht, dass es zu diesem Gefühl des Ichs kommt, dann habe ich durchschaut, dass meine Freiheit überhaupt nicht von mir stammt, sondern von meinem Gehirn produziert ist. Die Frage, wo steht heute die Hirnforschung, kann sie so etwas sagen, ist eigentlich wissenschaftstheoretisch relativ sauber geklärt, nämlich sie können es nicht sagen. Die empirische Forschung, wo die Hirnforschung heute steht, zu sagen, es gibt keinen freien Willen, ist schlichtweg eine Übertreibung. Oder besser gesagt, etwas, wo man sagt, der Schluss ist zu früh. Die Basis, dass man hier das tatsächlich behaupten kann, auch diese Versuche, sind nicht ganz seriös. Darum rudern auch Leute wie Roth und so weiter ein Stück weit in der Rhetorik zurück, dass damit die Frage des freien Willens schon erledigt ist. Das andere ergibt sich aus einer ganz anderen Tatsache heraus, nämlich aus dem Umstand, selbst wenn es so wäre, was würde das ändern? Es würde erstens ein Stück weit verrückt sein. Ein Hirnforscher, der sagt, die Freiheit gibt es nicht, müsste dann sagen, mein Hirn zwingt mich zu sagen, dass es die Freiheit nicht gibt. Und ich erforsche das, dass die Freiheit gar nicht existiert, sondern eine Illusion ist. Allein dieser eigene Widerspruch schon ist komisch. Kein Hirnforscher würde sozusagen subjektiv sagen, die Freiheit sei deshalb etwas Sinnloses. Aber jetzt in unserem gesellschaftlichen und in unserem anthropologischen Verständnis hängt sehr, sehr viel davon ab, ob wir tatsächlich dem Menschen Freiheit zugestehen oder nicht. Eine Konsequenz, die keiner haben wollte, ist, dass wir zum Beispiel keinem Menschen Verantwortung mehr unterstellen dürfen. Ein Mensch, der nicht aus freien Überlegungen handelt, können wir für seine Taten nicht zur Verantwortung ziehen. Ich müsste einem Menschen dann sagen, wenn ich ihn schlage, meine Hand hat dich geschlagen, mein Hirn hat dich geschlagen, ich konnte gar nicht mehr anders. Das heißt, die Konsequenzen auf dieser alltäglichen Ebene wären so desaströs, dass wir relativ schnell wieder zurückkommen würden, und selbst wenn es den freien Willen nicht gibt, wir nehmen an, dass es den freien Willen gibt. Ein Beweis für den freien Willen, denn einer, der determiniert ist, könnte zu einem solchen Akt nicht schreiten. Das heißt, von daher gesehen würde die Theologie die ganze Grundlagendebatte sehr, sehr stark in Frage stellen und vor allem die Konsequenzen für eine Gesellschaft in Frage stellen. Selbst wenn es stimmt, und da würde ich der Hirnforschung schon sehr, sehr weit entgegengehen, dass vieles von dem, was sich in unserem Gehirn abspielt, tatsächlich nicht nur mit Freiheit zu tun hat, sondern mit vorprogrammierten Mustern und Abläufen. Das heißt, dass die Freiheit eigentlich ein ganz dünner Film ist, wenn wir von Freiheit im starken Sinn sprechen. Freiheit ist eigentlich im theologischen Sinn die Fähigkeit, sich selbst bestimmen zu können. Nicht auswählen zu können, ob ich das blaue oder das rote Flascherl nehme, sondern wie ich mich selbst bestimme. Das ist eigentlich in unserem theologischen Verständnis Freiheit. Dass der Mensch aus sich selbst etwas macht und sagt, so verstehe ich mich. Das heißt, dass der Mensch sich binden kann an eine Haltung, an einen Wert. Darin versteht er sich als freies Wesen.
Du hast so viele kluge Antworten, dass man ja mit dem Denken kommen nachkommt. Also ich glaube, weil du gesagt hast, was sich da alles bei uns im Gehirn abspielt. Ich glaube, du hast jetzt jedenfalls in dieser Dreiviertelstunde es geschafft, unsere Gehirnwindungen in Bewegung zu bringen. Ich weiß, wir haben jetzt noch eine Frage, aber ich habe schon das Signal bekommen, wir müssen enden. Können wir diese eine Frage noch nehmen? Oder?
Und ich gebe eine ganz kurze Antwort.
Okay. Das wird Ihnen, glaube ich, nicht gelingen. Bitte. Aber ich versuche, die Gedanken, die mir gekommen sind, bei Ihrem Vortrag noch mal ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Ich denke, es ist nicht so einfach, wie Sie es versucht haben, zwischen erster und dritter Person zu unterscheiden. Das geht, glaube ich, nicht so leicht. Also selbst die moderne Naturwissenschaft weiß, mit der Fragestellung, wie ich an ein Experiment herangehe, bestimmt zum Teil die Antwort, die ich bekomme. Also es ist nicht so ganz einfach, dass ich das ganz objektiv machen kann. Und das Zweite ist, was Sie als letztes als Bild gezeigt haben, wo Sie Gott sozusagen als Hintergrund dargestellt haben. Auch das, denke ich, ist nicht so einfach, denn der Hintergrund strahlt ja nur ganz extrem in den Vordergrund hinein. Diese Unterscheidung, da ist jetzt Gott und der hat den Hintergrund. Also sagen wir das vorm Urknall oder irgendeinen gearteten Hintergrund. Da ist er dann zu finden, wo wir vielleicht auch nicht rankommen. Das ist natürlich zu einfach. Denn wenn, ist er auch im Vordergrund. Und zwar gewaltig im Vordergrund. Und ich denke, in diesen Räumen hier hat immerhin der Johannes Kepler, denke ich mal, sein drittes Gesetz gefunden, 1619. Das habe ich unten nicht genau gelesen, ob er 1619 hier war. Vielleicht weiß es einer. Naja, ich denke schon, aber ja, hier, ja. 1619 ja. Hat er sein drittes Gesetz, ja. Die T² durch A hoch 3 gleich konstant gefunden. Und dazu hat er gesagt, er hat die güldenen Gefäße der Ägypter geraubt. Also für ihn war es, jetzt will ich nicht sagen ein Gottesbeweis, das nicht, aber er hat das Gefühl gehabt, er schaut Gott in die Karten. Also Gott ist im Vordergrund, in den Gesetzen vorhanden und nicht so ganz einfach die Trennung zwischen Vordergrund und Hintergrund. Und das, denke ich, verstehen Sie ja auch unter dem Glauben, der das eben nicht so einfach trennen kann. Ja, ja. Also okay. Bitte nicht also, Vordergrund, okay. Hintergrund, erste Person, dritte ja. Person.
Jetzt darf ich noch eingreifen? Wir müssen jetzt ja. wirklich, das ist ja so eine komplexe Debatte. Wir
das war der
ja,
Punkt.
Wir können das ja noch fortsetzen. Wir haben ja eine Bar, wo wir auch mit dem Referenten noch weiter diskutieren können. Weil ich könnte jetzt noch anfügen, und da reden wir noch gar nicht, was wir mit Gott überhaupt meinen. Das ist ja ein christlich-katholisch gefärbter Begriff, mit dem wir da jetzt umgehen. Das haben wir ja auch überhaupt nicht auszudefinieren versucht. Mhm. Aber eine Dreisatzantwort.
Eine Dreisatzantwort. Ich gebe Ihnen recht, dass die Sachen komplizierter sind. Ich habe nicht darüber gesprochen, wie erste Person und dritte Person Perspektive ineinandergreifen und ineinandergreifen müssen. Und der dritte Satz, was ich tatsächlich im Vordergrund erkenne und was ich im Hintergrund erkenne, Das ist noch einmal eine spannende Debatte, wo ich mit Ihnen gerne noch weiterreden würde.